zum Thema, wie man geknickt ist, oder umgekehrt zum Text heute Abend, Kapitel 42. Wir lesen diesen Teil des Jesaja-Buches, Kapitel 42, 1 bis 25, überschrieben, wenn man geknickt ist. Lesen wir diese Verse. Und weil es 25 Verse sind, wollen wir nach dem 12. Vers unterbrechen und zwei Verse miteinander singen. Lieder sind ein Hallo wach, nicht wahr? Und deshalb schlagen wir dann auf Lied 500, und dort singen wir die Verse 4 und 5. 504 und 5. Ich darf vielleicht Herrn Spellenberg bitten, dass er uns dann die Türe schließt, dass er nicht hereinzieht. Vielen Dank, Herr Spellenberg. Und jetzt lese ich Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. Singe dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde, die ihr auf dem Meere fahret und was im Meer ist, ihr Inseln und die darauf wohnen. Rufet laut, ihr Wüsten und die Städte darin samt den Dörfern, wo Kedar wohnt, es sollen jauchzen, die in Felsen wohnen, und rufen von den Höhen der Berge. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. So, jetzt lass. Unter dieser Zwischenüberschrift singe dem Herrn ein neues Lied, heißt es nun, der Herr zieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann kommt er in Eifer, laut erhebt er das Kampfgeschrei, zieht wie ein Held wider seine Feinde. Ich schwieg wohl eine lange Zeit, war still und hielt an mich. Nun aber will ich schreien wie eine Gebärende, ich will laut rufen und schreien. Ich will Berge und Hügel zur Wüste machen und all ihr Gras verdorren lassen und will die Wasserströme zu Land machen und die Seen austrocknen. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Lichte machen und das Höckrige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. Aber die sich auf Götzen verlassen und sprechen zum gegossenen Bilde, ihr seid unsere Götter, die sollen zurückweichen und zuschanden werden. Hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Du sahst wohl viel, aber du hast's nicht beachtet. Deine Ohren waren offen, aber du hast's nicht gehört. Dem Herrn hat es gefallen, um seiner Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Dennoch ist es ein beraubtes und geplündertes Volk. Sie sind alle gebunden in Gefängnissen und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute geworden und es ist kein Erretter da. Sie sind geplündert und es ist niemand da, der sagt, gib wieder her. Wer ist unter euch, der das zu Ohren nimmt, der aufmerkt und es hört für künftige Zeiten? Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Darum hat er über sie ausgeschüttet seinen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte, aber sie merkten's nicht und sie in Brand steckte, aber sie nehmen's nicht zu Herzen. Soweit, liebe Freunde. Im Schloss Augustusburg in Brühl war Staatsempfang angesagt mit großem Defilé für die englische Königin. Auf ihrem dritten Besuch sollte sie 350 Persönlichkeiten, Spitzen der Gesellschaft, die Crème de la Crème, kennenlernen und die sollte ihr vorgestellt werden. Alles, was Rang und Namen hatte oder wenigstens meinte, es zu haben, war dort versammelt. Leider war ich nicht eingeladen. Und dort im Foyer war diese hohe Gesellschaft versammelt. Weil die Königin um etwas verzog, schwenkte die Kameras über die illustre Menge Politiker, Wirtschaftsleute, Adelsherren, Sportler. Und weil auf Wunsch des Bundespräsidenten Orden gezeigt werden durften, gab es dekorierte Fräcke, blitzende Revers, blechbeschlagene Heldenbrüste. Sehen Sie, was für ein Glanz in einem Schloss. Und dann ein Trompetensignal und dann eine Polizeieskorte und dann eine 600 Mercedes-Limousine und dann eine echte Königin. Alle Augen, alle Blicke, vor allem alle Kameras waren auf sie gerichtet. Elisabeth II., Königin von England. Auch die Mächtigen in Staat und Gesellschaft verblassen vor ihrem Glanz und sind für die Kamera unwichtig geworden. Für mich nur ein Bild. Für mich nur ein Gleichnis. Im Saal der Ewigkeit. Ein Empfang für die Großen und Mächtigen der Erde. Jesaja berichtet uns im letzten Kapitel von diesem Saal, der mehr den Eindruck eines Gerichtssaales machte. Hier stellt er ihn gleichsam als großen Empfangssaal dar. Alles, was Rang und Namen hat, ist präsent. Niemand hat sich entschuldigt, so wie in Augustusburg. Niemand ist nicht eingeladen, so wie in Augustusburg. Alle sind da. Die mächtigsten der Welt, auch die Götter und Götzen darüber, in einer, gleichsam auf einer Empore sitzend, eine Art Ehrenplätze, weil ja Götter und Götzen immer Ehrenplätze eingeräumt werden. Und in diesem Saal, wenn wir dort stehen würden, da würde uns beeindrucken ein Zeus und ein Buddha und ein Mohammed und ein Guru. Da würden wir einen Cäsar bewundern, einen Karl den Großen, einen Napoleon. Da würden uns Leute beschäftigen wie Cicero oder Erasmus von Rotterdam, Hegel, Schelling und Goethe. Da wäre ein Bach und da wäre ein Beethoven. Da wäre ein Bruckner und Brahms und Mozart. Vielleicht auch ein Elvis Presley und die vier Beatles und die Tina Turner. Ich weiß nicht, vielleicht wären sie alle auch da. Was für ein Glanz im Saal, wenn Gott all die Mächtigen einmal versammelt wird. Davon redet er. Und dann ein Signal, das meint dieses Wort, siehe. Und dann geht eine Tür auf, siehe. Und dann betritt einer diesen Saal der Mächtigen und Großen dieser Welt, siehe. Und dann ist die ganze Menschenherrlichkeit mit einem Schlag zu Ende. Titel, Kittel, Abzeichen, Auszeichnungen, Papiere, Medaillen, alles Blech, alles Müll, alles Makulatur für die Müllabfuhr. Deshalb, und so sagt er über diesem Kapitel, sieh doch nicht auf jene Großen. Sieh doch nicht immer auf jene Mächtigen und jene Gewaltigen. Jene Leute, die einen so klein und einen so hässlich machen. Siehe doch wieder an diesem Abend allein auf diesen Herrn, der mächtig ist. Was treten jetzt für Leute auf, für Persönlichkeiten? Was für Köpfe bestimmen die Tagesschau und die Zeitung? Schauen Sie an diesem Abend an diesen Leuten alle vorbei. Schauen Sie wieder auf diesen Herrn und lassen Sie sich von mir diesen Blick wieder richten und ausrichten. Einer, der aus der Unsichtbarkeit heraustreten wird. Einer, der plötzlich dasteht und sagt, siehe, ich bin's. Ich bin's, der die Welt hält. Und ich bin's, der dein Leben hält. Niemand sonst. Einer, der von den Mächtigen dieser Erde viel Leid erfahren hat. Er war auf der Flucht vor den Franzosen. Einer, der von den Oberen viel Druck erfahren hat. Er bekam von seiner Dienststelle schlimme Anweisungen. Einer, der selbst von den eigenen Leuten in Schwierigkeit gebracht wurde. Kein anderer als der Pfarrer Friedrich Hiller, der schwäbische Sänger aus Steinheim, der ist besonders von diesem Bild infiziert worden. Seine Augen ausgerichtet und immer wieder hat er selbst jenen seinen Vers sich selber vorgesungen, nämlich Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronmacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Darauf kommt's an. Geben ihm die Herrlichkeit. Er ist's. Was ist das für ein Mann, der diese Szene betritt? Was ist dies für eine Gestalt? Und in diesen Versen gibt nun dieser Jesaja kurz eine Personenbeschreibung, eine Wesensbeschreibung und eine Dienstbeschreibung. Sehen Sie, wer ist er? Erstens gibt eine Personenbeschreibung. Wer ist er? Und hier heißt es nun ganz einfach, mein Knecht. Mein Knecht nicht, der Knecht, der mich knechtet, sondern der selbst Knecht ist. Nicht der Diener, dem ich dienen muss, sondern der mir dienst. Nicht der mich ganz klein macht, sondern der selbst ganz klein wird. Mein Knecht. Nicht wahr? Andere halten viel von sich selber. Oder sie halten sich dann an irgendwelche Götter, die selbst noch von ihnen gehalten werden müssen. Niemand muss diesen Herrn, diesen Gott hochhalten. Niemand muss diesen Herrn hochhalten. Gott hält ihn. Hier heißt es, mein Knecht, den ich halte, hinunterhalte bis an die Krippe, hinunterhalte bis ins Kreuz, hinunterhalte bis in die Hölle. Er fällt nicht, er wird nicht fortgerissen. Gott hält den Knecht fest. Aber nicht so wie eine Marionette, die an den Fingern tanzt. Dieser Knecht, heißt es, er ist geistbegabt. Sehen Sie, dieser Ausdruck stammt eigentlich von den Regenten damals. Ein Regent, ein Mächtiger, ein Staatsmann bei uns, was muss der haben, um an der Spitze seiner Partei oder seines Volkes zu bleiben. Er braucht Fortune, sagt man heute. Er braucht Fortune, er braucht Fingerspitzengefühl. Er braucht einfach Glück. Er braucht Geschick. Er braucht Menschenkenntnis. Er braucht Ratgeber. Er braucht vieles, um eben das zu leisten, was er ist. Einer, der vorne an der Spitze steht. Damals bedurfte ein Regent nur eines, um dies alles zu können, nämlich er brauchte den Geist. Ein geistbegabter Regent war der vollkommene Führer. Und von ihm heißt es, dieser Knecht ist geistbegabt. Einer, der's kann. Niemand muss ihm etwas zugeben. Er hat es von Gott selber. Wir können nicht genug von diesem Knecht halten. Wir können ihn nicht genug wert halten. Wir müssen ihn, den Gott hinunterhält, immer hochhalten. Hier eine ganz starke Parallele zur Offenbarung, Kapitel 5. Dort heißt es, wer kann das Siegel lösen? Wer ist würdig? Wer kann die Geschichte Gottes zu Ende führen? Niemand war gefunden. Und Johannes heißt, und ich weinte, weil keiner da war. Und eine Stimme sagte, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus Juda. Und sie und ich sah das Lamm, das geschlachtet ist, würdig zu nehmen. Siehe, dieses Lamm der Offenbarung, das ist der Knecht des Jesaja. Der herunterkam, der die Mitte einnimmt, ist der Knecht, den Gott hält und an den wir uns in allem halten müssen. Siehe, das ist mein Knecht, das ist die Personenbeschreibung. Und seine Wesensbeschreibung, wie ist er? Wie ist denn dieser mächtige Siehe? Er ist nicht wie ein Kaiser aus Japan oder eine Königin aus England. Uns verlangt ja seltsamerweise seit Samuels Zeiten immer wieder nach irgendwelchen großen Häuptern, die wir bewundern könnten, auch wenn wir gar keine Royalisten sind. Irgendwie steckt's in uns, jemand zu haben, den man bewundern kann. Er ist nicht so wie ein Kaiser oder eine Königin. Er ist auch nicht wie ein Präsident in den USA oder ein Kanzler in der Bundesrepublik, die müssen ja immer vor die Kameras, die müssen in die Schlagzeilen, die müssen taktieren und paktieren, damit sie die nächste Wahl überstehen. Ihr Grundsatz heißt ja heute nicht mehr, was richtig ist. Sie tun nicht das, was richtig ist, sondern sie tun das, was man dem Wahlvolk zumuten kann. Das ist das Gefährliche. Nur noch das, was man den Leuten, den Wählern zumuten kann, das kann man machen. Das andere ist nicht mehr durchsetzbar, heißt es. Er ist nicht so wie ein Präsident oder Kanzler. Er ist auch nicht wie ein General, der von Siegesmeldung begleitet seinen Weg geht. Pompös geht's zu bei den Königen, medienwirksam bei den Staatsmännern, Kanonenschläge begleiten die Generale. Und er, liebe Freunde, der Knecht wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Wissen Sie, auf dem Bildschirm erscheint er nicht. In den Nachrichten, in der Tagesschau hört man ihn nicht. Niemand, kaum einer nimmt von ihm überhaupt noch Notiz. Wissen Sie, das Wesen Jesu ist die Stille. Wissen wir das noch? Das Wesen Jesu ist die Stille. Der Knecht macht keinen Lärm. Das ist der Unterschied. Der Knecht macht keinen Lärm. Wer zu ihm einkehrt, muss immer in die Stille einkehren. Sie kennen doch die Geschichte aus 1. Könige 19. Elia ist auf der Flucht hin zum Horeb. In einer Höhle übernachtet er. Und dann auf einmal hört er eine Stimme, er soll heraustreten und seinen Gott erkennen. Und dann steht er vor der Höhle. Und dann kommt ein Sturm, so wie wir es gestern erlebt haben, der die Bäume knickt und die Eisenbahn blockiert. Ein Sturm! Und dann heißt's, und der Herr war nicht im Sturm. Und dann ein furchtbares Erdbeben. Und der Herr war nicht. Und dann ein schreckliches Feuer, sicher angezündet durch zuckende Blitze. Und der Herr war nicht im Feuer. Und dann heißt es, stilles, sanftes Sausen. Und da verhüllte er sein Angesicht. Und er wusste, der Herr ist da. Liebe Freunde, merken wir's. Gott kommt nicht in den gewaltigen Erschütterungen der Erde. Nicht im Feuersturm der Geschichte. Nicht im Erdbeben. Das sind nur Anzeichen. Er kommt in der Stille. Und ich bin gar nicht mehr so sicher gegenwärtig, ob die Kirche so arg medienorientiert arbeiten muss, damit auch die Leute sehen, dass wir da sind. Dort, wo es in dieser Welt wieder stille wird, ist der Herr. Und liebe Freunde, dort, wo es in ihrem Leben wieder still werden kann, dort ist der Herr. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wenn wir nach einem lauten Tag und aus einer lauten Welt hereintreten in diesen stillen Raum, klein, eigentlich nicht Notiz genommen von irgendwelcher Öffentlichkeit, Die großen Seelen sind woanders. Die Massen strömen woanders hin. Liebe Freunde, dort, wo es still wird, und Gott möge es schon schenken, dass es an diesem Abend, dass es jetzt still um uns und in uns wird und wir damit rechnen können, der Herr ist da. Der Herr ist bei mir. Der Lärm, der Knecht macht keinen Lärm. Das Wesen ist, sein Wesen ist die Stille. Siehe, da ist dein Knecht. Dort, wo sie ruhig werden. Dort, wo wir ruhig werden können. Siehe, da ist mein Knecht. Sein Wesen ist die Stille und nicht der Lärm. Und seine Dienstbeschreibung. Drittens. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Das heißt ja, und so wurde es ausgelegt, ja, jeder hat noch einen Stumpf und jeder hat ja noch ein Funke Hoffnung und der Stumpf kann sich wieder aufrichten und dieser kleine Funke kann ja noch einmal angeblasen werden. So ist hier nicht gemeint, liebe Freunde. Das geknickte Rohr ist das, das man gleich drauf abbricht. Und der Docht, der gebrannt hat, den löscht man ganz aus. Also, die sind gemeint, die am Leben zerbrechen und deren Hoffnung ausgeht. Geknickt, ausgedochtet. Manche sind nur gebeugt, die richten sich schnell wieder auf. Und sie strahlen bald wieder, die nur noch etwas glimmen. Die sind nicht gemeint. Hier sind die gemeint, die wirklich geknickt sind, die gebrochen sind, die absterben, sind ausgedochtet, ermattet und verlöschend. Vielleicht war es bei Ihnen ein Todessturm, der Sie geknickt hat. Und Sie merken, es richtet sich niemand wieder auf, sondern nachdem ich dieses Sterben mit angesehen habe, nachdem ich dieses Sterben miterlebt habe, geht es mit mir auch nur noch abwärts. Und beim anderen ist es eine Krankheitswelle. Eine Krankheitswelle, die sein Licht ganz klein gemacht und er spürt, dass es eigentlich nur noch eine bestimmte Zeit braucht, bis dieses Licht ganz ausgeht. Ein Schicksalsschlag, mit dem sie nicht fertig werden. Und der sie nun ganz klein gemacht, geknickt am Boden, kurz vor dem Aus. Diese sind gemeint. Zerschlagene, zerbrochenen Geistes, lauter Begriffe, wichtige Begriffe des Jesajas. Jesus spricht ja später selbst von den mühseligen Beladenen. Die stehen in seiner Dienstbeschreibung. Wissen Sie, diese Namen, die ganz unten und klein geworden sind, die stehen in seiner Dienstbeschreibung. Es ist doch auffallend, wie man immer mehr, wenn man älter wird, immer mehr gestrichen wird in den Listen dieser Welt. Man arbeitet im Betrieb und dann tritt man in Rente und dann wird man dort aus der Arbeiterliste eben gestrichen. Oder da gibt's Telefonlisten und plötzlich ist man gar nicht mehr drin, weil meine Person ja auch gar nicht mehr so interessant ist. Da gibt's Namensregister der Einzuladenden von wichtigen Persönlichkeiten, aber seit ich ja mein Mann gestorben ist und seit ich alleine bin, kriege ich nie mehr eine solche Einladung. Im Adressbuch der folgenden Generation bin ich nicht drin und im Geburtstagskalender des Pfarramtes bin ich auch gestrichen, weil ich ins Heim gezogen bin und nicht mehr zur Parochie gehöre. Immer mehr falle ich raus. Wissen Sie, im Dienstbuch Jesu fällt man nicht raus. Dort sind die Unbedeutenden, die Zerbrochenen und Geknickten, die Kaputten und Geschlagenen, die nicht wissen, wie es heute Nacht weitergeht, die stehen oben an, unterstrichen. Die fallen nicht durch und nicht heraus. Ich halte dich, ich behüte dich, ich mache dich zum Licht. Das heißt, einer hat noch etwas mit mir vor. Sonst wäre ich heute Abend gar nicht hier. Dann wäre ich längst abgerufen. Weil ich noch da bin, hat er durch mich noch etwas vor. Er macht dich zum Licht. Einer sagt das, der selbst geknickt und brutal ausgelöscht wurde. Jesus, der Mann des Heils für die Welt. Jetzt erkennen ihn viele nicht und ich habe den Eindruck, dass gegenwärtig ihn wieder weniger kennen wollen als vor 10 Jahren. Es weht ein kalter Wind. Der Gemeinde Jesu bläst der Wind jetzt wieder direkt ins Gesicht. Aber wer ihn heute schon erkennt, ihn in seiner Person, in seinem Wesen und in seinem Dienst, der, Freunde, der singt ein neues Lied. Der stimmt in das Lob ein, das mit Vers 10 beginnt. Der bricht in den Jubel seiner Leute aus. Wer Jesus kennt, wer diesen Herrn kennt, der den Saal betritt mit dem Siehe, der lobt und singt und preist ihn. Und deshalb wird am Schluss der Weltgeschichte, und das wollen diese Verse sagen, genauso wie der Schluss der Offenbarung, sie sind unendlich eng verwandt mit diesem Offenbarungstext, diese Verse aus Jesaja. Am Schluss der Weltgeschichte wird gesungen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt und dem Lamm. Wissen Sie, das letzte Wort der Kreatur ist nicht der Seufzer des Todes. Das letzte Wort der Kreatur ist nicht der Fluch gegen Gott. Das letzte Wort in der großen Stunde, da die Augen aufgehen, ist und bleibt das Lob Gottes. Und deshalb, wenn irgendwo hier auf Erden schon gelobt wird, dann ist der Himmel nahe. Dort, wo sie sein Lob singen, ist der Himmel offen. Wo so viel geseufzt und so viel geflucht und so viel gelästert wird, da ist das Lob eine seltene Melodie. Aber im Lob, Freunde, im Lob steckt die Überwindung alles Seufzens, alles Zweifelns und alles Fluchens. Lobe den Herrn ist eben nicht nur ein Lied für die Hochzeit, sondern eben auch ein Lied für die Beerdigung. Ich habe vor einigen Wochen ein nettes Erlebnis, wenn man so sagen kann. Ich hatte die Beerdigung eines Fleischers, muss ich noch einmal sagen, draußen in Stammheim. Und der Chor war doch gekommen, der Fleischerchor der Fleischerinnung aus Stuttgart. Und die haben diesem Fleischer gesungen und da kam doch der Notenwart auf mich zu. Ich sah ihm was ganz Schlimmes passiert. Es war kurz vor der Beerdigung. Ich hatte schon meinen Talar an. Sarg stand schon bereit. Es war ganz Schlimmes passiert. Ich sagte, was denn? Stellen Sie sich vor, Herr Pfarrer, das ist in der ganzen Geschichte des Fleischerchors Stuttgart noch nie passiert. In unserer Notenmappe, die der Notenwart zusammenstellt, sind nur noch 2 Loblieder von der letzten Hochzeit. Wir haben die Beerdigungslieder vergessen. Was sollen wir jetzt tun? Und ich strahle und sage, auf die Beerdigung freue ich mich schon lange. Ja, warum? Auch am Grabe soll und darf gelobt werden. Und so sehe ich heute noch ein guter und großer Chor. Wie die Beerdigung begonnen hat, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die Leute haben etwas aufgeschaut, aber man merkte auf einmal, dass es auch passt. Warum? Der dich auf Adlers Fittichen sicher geführt, er ist dein Licht im Todesdunkel. Seele, vergiss es ja nicht, lob ihn und schließe mit Amen. Kann ein Leben größer zu Ende gehen, als mit dem großen Dank- und Lobchoral Amen, schließe, lob ihn und schließe mit Amen. Doch singet, lobet, das will er sagen. Wenn das Ende ist, kann heute schon gelobt werden. Denn 2 Fragen sind am Schluss beantwortet. Er sagt es in vielen etwas ausschmückenden Worten, nämlich singet, weil die Machtfrage gelöst ist. Der Herr zieht aus wie ein Held. Jetzt ist die Gemeinde gefangen, ein Häuflein, ein Würmlein, sagt er, eine Heuschrecke. Aber jetzt haben wir noch unter der Last der Welt zu leiden. Jetzt sind wir im Tal der Tränen. Ich schwieg von der Urzeit her, sagt er. Aber einmal wird's uns aufgehen, dass jetzt viele Macht haben mögen. Er hat die Allmacht. Die Machtfrage ist durch ihn gelöst und die Sinnfrage ist gelöst. Die Sinnfrage. Warum eigentlich dies alles? Sehen Sie, auf die Frage, warum denn alles dieses Schreckliche in dieser Welt, noch ein interessanter Hinweis zum Schluss. Nämlich, er hat hier ein Bild, das aus einem modernen Westernfilm stammen könnte. Er schreibt hier von einem beraubten und geplünderten Volk. Ein Karawane zieht durch die Wüste, heiß, unwegsam, endlos. Und dann auf einmal, am Horizont, Man sieht's an den Staubwolken, da tauchen Reiter auf und die kommen näher und dann rauben sie und plündern und hauen und stechen. Und Jesaja sagt, diese überfallene Karawane ist das Volk Gottes durch die Wüste, durch die Zeiten, durch die Welt. Das Volk Gottes, die Gemeinde, geht nicht im Luxusliner durch diese Zeiten hindurch zur Ewigkeit. Die letzten 45 Jahre haben uns leider den Blick verstellt. Wir dachten, die Gemeinde Jesu sei jene Karawane, die im Ort ankommt und wunderbare Gewürze und Gold und Silber anbietet und die Leute sie umlagern und sie bewundern. Nein, das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, ist nicht die auffallende Karawane, sondern die überfallene Karawane. Das ist es und das war's. Und so wird's wieder sein. Nicht die auffallende Karawane, die man bewundert, sondern die überfallene Karawane, auf die auch jeder noch eintrischt, der meint, noch etwas gewinnen zu können. Nicht geliebt, sondern gehasst. Und dann die Frage der überfallenen: Gott, warum denn? Gott, warum denn dies alles? Wo ist denn der Sinn? Und er sagt nur, der Weg der Gemeinde ist und bleibt der Weg der Ohnmacht, des Leidens, des Kreuzes. Der Weg der Gemeinde ist der Weg des Knechtes und kein anderer. Warum die Ohnmacht in meinem Glauben? Warum kann ich meine Kinder nicht zu Jesus führen? Warum wird der Name in unserem Volk eigentlich immer weniger bekannt und so oft gelästert? Er sagt, die Gemeinde trägt das Gericht und sie trägt es stellvertretend für die ganze Welt. Er hat geknickt. Liebe Freunde, die Gemeinde unterscheidet sich nicht dadurch von der Welt, dass es ihr besser geht, sondern dass sie es besser weiß. Das ist der einzige Unterschied. Nicht, dass es ihr besser geht, wenn ich mich dazu halte, sondern die Gemeinde, dass sie es besser weiß. Sie weiß um das Gericht Gottes, aber auch um die Gnade. Die Wüste ist keine Sackgasse, sondern sie ist Übergangs- und Durchgangsland. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Er richtet auf, er bringt durch, er holt heim. Denn die Sinnfrage und die Machtfrage ist gelöst. Geknickt, geknickt, ausgedochtet. Am Ende, liebe Freunde, nicht immer. Einmal, siehe, ich richte dich auf. Deshalb singe dem Herrn ein neues Lied. Amen.